Dieses Ausschüttungsthema ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges für den Investor, weil er eben Zuflüsse kriegt. Aber gleichzeitig ist es auch aus meiner Sicht, da mögen Investoren mit mir auch jetzt nicht übereinstimmen, aber teilweise auch ein bisschen überbewertet, weil wir können natürlich niemals sicherstellen, dass unsere Ausschüttung das tut, was der Investor erwartet.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Arne Scheel. Und ja, Arne, du bist ein absolutes Urgestein, ETF-Urgestein, könnte man wirklich sagen, seit Jahren in der Branche aktiv. Man kann auch sagen, du bist quasi den ETFs treu geblieben, deinen ETFs treu geblieben, aber am Ende standen drei Namen quasi auf den ETFs drauf. Erst Comstage, dann Luxor und dann Amundi.
Genau,
also 2019 wurde Comstage von Luxor übernommen, 2021 dann wiederum von Amundi übernommen. Und das hast du alles hautnah mitgemacht, alle ETF-Merger. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Aber vielleicht erstmal zum Anfang, wie bist du eigentlich in diese Position gekommen?
Ja, was habe ich zuerst gemacht? Ich habe erst eine ganz typische Bankausbildung gemacht. Dann habe ich BWL mit Schwerpunkt Finance studiert. Und habe das aber berufsbegleitend gemacht und dann bin ich sozusagen bei der Commerzbank während der Zeit gewesen.
Ja.
Und dann wurde irgendwann Comstage gegründet, das war so 2007, 2008. Dann bin ich zu Comstage gewechselt, was ja eine Marke der Commerzbank war. Und dann, wie du richtig beschrieben hast, wurde im Rahmen der Konsolidierung des ETF-Marktes, wurde erst Comstage von Luxor, also Société Générale, gekauft. Und dann ein paar Jahre später wurde Luxor wiederum von Amundi gekauft.
Was mich sehr interessieren würde, wie läuft denn ETF-Konsolidierung ab? Also ich meine, das ist jetzt ungewöhnlich, dass quasi innerhalb von 2 Jahren dann 2 Übernahmen stattfinden, aber bei so einem ETF-Merger treffen ja in der Regel 2 ETF-Emittenten mit Product Ranges aufeinander, die zum Teil ja auch Überschneidungen im Portfolio haben. Ganz, ganz logisch. Also sowohl Luxor als auch Comstage haben MSCI World Produkte vielleicht und MSCI Emerging Markets, vor allen Dingen diese Standardprodukte im Portfolio. An welchen Faktoren macht ihr dann aus, wie konsolidieren wir jetzt dieses Produkt? Oder sagt ihr, okay, dann haben wir 2 oder 3 oder 4 MSCI World Produkte?
Ja, es ist ein sehr langer und ein sehr schwieriger Prozess, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil, wie du schon sagst, man will natürlich in der Endsituation eine möglichst vollständige Produktpalette anbieten, hat aber, und jetzt insbesondere in dieser Luxor-Amundi-Übernahmesituation, 2 komplette Vollsortimenter gehabt. Dann hatte der Vollsortimenter Luxor noch ein paar Comstage-Produkte. Also klar, Comstage war erheblich kleiner als Luxor. Ja. Luxor und Amundi waren ungefähr gleich groß. Das heißt, in dem zweiten Schritt Luxor-Übernahme durch Amundi gab es Dubletten. Also wir haben, glaube ich, in der Übernahmesituation 5 oder 6 MSCI Worlds gehabt. Und es ist auch klar, dass du so viel einfach nicht langfristig betreiben kannst. Weil das sind teilweise komplett identische Produkte. Und gerade bei ETFs ist es einfach so, du brauchst Skaleneffekte. Mhm. Also du hast Fixkosten und du musst dir dann überlegen, gehst du jetzt einmal durch den Schmerz der Bereinigung durch? Mhm. Oder lässt du es bis in die Unendlichkeit sozusagen aufgebläht und groß rumlaufen? Ein ganz schwieriger Prozess, dauert lange, die Entscheidung zu treffen, weil du natürlich nicht nur verschiedene Investorengruppen hast, sondern auch verschiedene Länder, dann hast du die Steuersituationen und du siehst ja auch, der ETF-Markt mit Gebühren ist unter Druck. Das heißt, du musst auch effizient sein, weil ansonsten wirst du langfristig keinen Erfolg haben. Somit, das ist ein langer Prozess gewesen, schwierige Entscheidungen, aber jetzt sind wir zum Glück seit einiger Zeit durch damit.
Und man muss ja auch dazu sagen, so gewisse Fixkosten sind eben einfach in einem ETF da. Also wenn man 5 MSCI World Produkte hat, dann hat jedes MSCI World Produkt irgendwelche Fixkosten, die natürlich Wirtschaftsprüfer und so weiter und so fort.
Wirtschaftsprüfer, Depotbank, ja. Börsengebühren für die Market Maker, die du bezahlen musst.
Ja.
Also da gibt's einen ganzen Satz an Fixkosten, die du hast. Und man muss natürlich auch gleichzeitig sagen, du hast viele Sachen, die du auch effizienter betreiben kannst, wenn der Fonds groß ist.
Ja. Ja.
Und wenn du dann 2 oder 3 oder 4 oder 5 kleine oder mittelgroße betreibst, dann wird es langfristig schwer, Aber es ist auch klar, die Entscheidung jetzt zu treffen und es jetzt zu tun, ist natürlich auch schmerzhaft. Nicht nur für die Anleger, für die natürlich hauptsächlich, sondern ja, eben auch für das Ganze, für das Durchführen dieser Operation.
Ja, das sieht man auch immer ganz, ganz schön an neuen ETFs, ne, wenn noch nicht so viel Assets drin sind. Die Positionen sind nicht andere, aber es sind zum Teil weniger Positionen drin, weil einfach weniger Assets im Fonds sind und dann wächst das ETF-Volumen und damit dann eben auch die Anzahl der Positionen, sieht man auch bei Neuemissionen, neuen ETFs.
Das ist, wenn du sehr klein anfängst, genau, am Anfang, genau, dann machst du sogenanntes Sampling, also du triffst erstmal nur eine Auswahl,
ja,
optimierst diese Auswahl so, dass sie möglichst dicht am Index dran ist, mit möglichst geringen Transaktionskosten. Und genau wie du sagst, wenn der Fonds dann wächst, wachsen diese Positionen auch mit. Aber auch da gibt es gewisse Grenzen, bis wohin sie mitwachsen und dann bleiben sie irgendwann stabil, weil nehmen wir jetzt mal ganz breiten Index, sowas wie All Country World. Die 5000ste Position macht aus Transaktionskostengesichtspunkten keinen Sinn zu kaufen, weil sie einfach mikroskopisch klein ist, dass die Abwicklungsgebühren jetzt an der Börse in, jetzt mal ausgedacht, Jakarta so viel überwiegen würden im Vergleich zu dem, was da an Wertentwicklung positiv oder negativ hinzukommen würde.
Ja, wir haben euch ja im Vorfeld auch gefragt nach einigen Fragen an Arne und da kamen auch ein paar persönliche Fragen, deswegen werde ich die auch noch stellen. Wie bist du eigentlich zum Investieren gekommen und seit wann bist du am Markt aktiv?
Oh, also ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind, glaube ich, irgendwann mal Bundesschatzbriefe gekauft habe. Das war so das Erste, was ich gekauft habe. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Opa mir von seinen Feber-Aktien erzählt hat. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Energieversorger damals gewesen.
Ja.
Und ich habe sogar meine Bankenpleite mitgemacht auf meinem Sparbuch als Kind. Ist jetzt nicht ganz investieren, aber genau. Also ja. Das sind so meine sozusagen ganz frühen Erinnerungen, die ich da so habe.
Und in ETFs bist du dabei seit?
Ja, seitdem es eigentlich Comstage gibt, muss ich sagen, ja, oder gab damals.
Ja.
Also irgendwie so 2008. Also
rund um die Finanzkrise.
Genau, vor der Abgeltungssteuer eigentlich. Mhm. Weil das war damals so ein Hauptthema. Wenn man vor Einführung der Abgeltungssteuer ETFs damals gekauft hat, also das war dann, glaube ich, vor 2009, also
ja, 2008. Anfang 2009, genau.
Genau, mhm. Dann war damals das Versprechen, dass man die unendlich steuerfrei haben könnte. Und das war irgendwie so, fand ich damals spannend, mhm, ist jetzt ja mit diesem 100.000 Euro Freibetrag jetzt nicht ganz unendlich, aber bis man da rankommt, müsste man schon einiges haben, genau.
Ja. Ja, wie investierst du? Wie sieht dein Portfolio aus? Welche Investmentstrategie verfolgst du?
Also man muss vorweg schicken, bei uns gibt es eine Compliance-Abteilung,
ja,
und das, was ich darf, ist äußerst begrenzt.
Ja.
Aber das, was ich darf, ist super breit gestreut und mit dem Horizont auf Unendlichkeit. Aber ich kann jetzt nicht auf die Idee kommen, Einzelaktien zu kaufen. Ich kann nicht auf die Idee kommen, irgendwas Abstruses zu machen. Das darf ich gar nicht.
Standard-Welt-ETFs dann.
Genau, ich kann Fonds und ETFs kann ich so gut wie alles kaufen, aber ich darf zum Beispiel keine Einzelaktien kaufen. Oder auch keine Einzelanleihen, dürfte ich auch nicht.
Selbst so eine deutsche Staatsanleihe?
Die dürfte ich kaufen, aber da wiederum sehe ich keinen Grund, warum ich es tun sollte.
Es gibt keinen Grund.
Genau.
Ja, genau. Also man tut's, am Ende tun's ETFs natürlich, ja, an der Stelle auch.
Und man muss sagen.
Und es ist viel weniger Aufwand, ne?
Und in den letzten Jahren war es dann ja auch vernünftig erfolgreich.
Ja, absolut, weil du musst halt überlegen, wenn du wir wollen jetzt eigentlich nicht in Stockpicking abdriften, aber es reicht ja schon, wenn du so die Handvoll Top-Performer einfach verpasst beim Stockpicking, ne? Keine Nvidia, keine Apple, keine Microsoft, also diese ganzen Big-Tech-Unternehmen.
Bei mir geht es aber viel früher los, ich habe einfach keine Ahnung davon.
Ja, genau.
Also ich wüsste noch nicht mal, was sind denn die Top-Performer von morgen. Da ist bei mir sozusagen schon Schluss mit der Sache. Deswegen.
Genau. Und wenn man weiterdenkt, wenn man die verpasst, dann ist es natürlich die Performance brutal viel schlechter als in einem breit gestreuten Welt-ETF.
Ja.
Ganz abgesehen davon, dass man sich viel weniger damit beschäftigen muss. Also insofern.
Ja, das kann ich auch sagen. Also die Anzahl der Transaktionen, die ich tätige, ist minimal.
Ja.
Also ich habe Sparpläne. Das ist sozusagen die Hauptart der Transaktionen, die bei mir auftauchen. Ja.
Gut, zurück zum ETF-Thema und zurück in den Maschinenraum sozusagen von ETFs. Was mich noch interessieren würde, wie geht der bei der Index- und Anbieterauswahl vor. Also ihr machen jetzt mal ein hypothetisches Beispiel, ihr wollt jetzt ein neues Produkt auflegen, ein Equity-Produkt auf dem Weltaktienmarkt. Wie entscheidet ihr, welchen Index und welchen Indexanbieter ihr dann auch wählt. Ihr habt ja zum Beispiel nicht nur MSCI im Angebotsportfolio, ihr habt zum Beispiel auch Solective.
Ich glaube, wir haben insgesamt 18 Indexanbieter, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, sowohl im Equity als auch vor allen Dingen dann im Anleihenbereich natürlich sehr, sehr viele Indexanbieter. Wie kann man sich das vorstellen? Wie entscheidet ihr euch dann für den einen oder den anderen Indexanbieter?
Also aus meiner Sicht gibt es zwei Ebenen. Es gibt einmal sozusagen die Image-Ebene. Brauchst du für den Index eine Marke? Dann gibt es bei der Anlegerzielgruppe, die du ansprechen willst, gibt es eine Art Wiedererkennungseffekt. Weltweit gestreutes Equity. Möchtest du MSCI All Country World, weil es eben All Country World ist von MSCI, was vielen Leuten einfach als Brand und als Produkt und als Wort sozusagen was sagt? Oder geht es dir darum, dass du nur sozusagen einen Markt sauber abbilden willst? Das sind für mich sozusagen zwei Ebenen. Und wenn du sagst, ich brauche einen sauber abgebildeten Markt, dann kannst du sehr breit natürlich gehen. Wenn du eine Marke brauchst, also deutsche Aktien, ist, würde ich sagen, wahrscheinlich bei 90% der Investoren mit dem DAX verbunden.
Ja.
Da tust du dich dann sehr schwer, vom DAX wegzugehen, auch wenn es noch 7 andere Indexanbieter gibt, die dir sozusagen eine generische Variante des Index für weniger Kosten, aber mit gleichem Inhalt hinstellen.
Genau.
Also das ist aus meiner Sicht sozusagen das Erste. Brauchst du Namen des Index oder reicht dir einfach ein sauberer Index, der das tut, was du willst?
Mhm.
Wenn du einen Namen brauchst, dann landest du tendenziell natürlich bei den MSCIs, bei den S&Ps, bei den Stocks, bei den Nasdaqs und so weiter. Und wenn du nur jetzt in Anführungsstrichen, wenn du ein günstiges Produkt haben willst, was du natürlich auch über die TER dann günstig anbietest, dann kannst du natürlich auch dahin gehen, wo du einfach nur einen sauberen Index kriegst, aber die Marke unwichtiger ist. Und da, wie du sagtest, ist Solactive zum Beispiel als deutscher Anbieter super aufgestellt. Also wir haben zum Beispiel beides. Wir haben ein MSCI All Country World, MSCI, und wir haben ein Prime All Country World mit einem Solactive Index. Und du wirst sehen, die TERs sind wahnsinnig unterschiedlich. Also der von Solactive kostet zum Beispiel 0,07% pro Jahr. Sehr günstig.
Ja.
Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene, die man nicht unterschätzen sollte, ist die Datenebene. Nicht jeder Indexanbieter ist gleich gut in den Daten, die er hat oder die er bekommen kann. Insbesondere wenn es um ESG und Nachhaltigkeit geht, brauchst du sehr viele Daten. Also wenn es jetzt um PAB, also Paris Aligned Benchmark, das so Klimaoptimierung geht, dann brauchst du sehr viele Daten von den Unternehmen, was die zum Thema Klimafußabdruck machen. Das hat nicht jeder, beziehungsweise derjenige, der es nicht hat als Indexanbieter, muss es sich irgendwo extern einkaufen. Und es ist schon immer einfacher, wenn derjenige es gleich im Haus hat, weil dann einfach die Verzahnung zwischen Indexanbieter pur und Klimadaten oder ESG-Daten dazu, dann das wird einfach einfacher. Also das ist das Zweite sozusagen, ist die Datenebene. Da reden wir jetzt sicherlich nicht über ein All-Country-World-Exposure, sondern da reden wir dann über speziellere Dinge. Aber da muss man auch eben gucken, sind die Daten, die der Indexanbieter, den man gerne auswählen würde, bei dem auch so verfügbar, wie es Sinn macht.
Bei euch habt ihr dann vor allem im Equity-Bereich beide Anbieter oder mehrere Anbieter im Angebot. Dann kann der Anleger dann nur einfach entscheiden, okay, will ich jetzt einen für 7 Basispunkte oder für
teurer.
Genau.
Wir bieten beides gerne an und wie du sagst, der Investor darf sich dann aussuchen, braucht der Name oder will er eigentlich nur sauberen Inhalt haben?
Ja, ist vielleicht so aus rein rationaler Sicht erstmal, könnte man sich denken, ja gut, also eigentlich ist ja egal, was draufsteht, solange der Inhalt derselbe ist, mehr oder weniger bei so einem Large-Mid-Cap-Index. Aber man sollte nicht ganz unterschätzen, was für eine Strahlkraft so ein MSCI beispielsweise dann auch hat. Ne? MSCI World hat, glaube ich, jeder mal gehört. Ne? Und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass vor allen Dingen Leute, die vielleicht neu anfangen mit dem Investieren, da einfach einen besseren Bezug zu
haben. Ja, und wir haben zum Beispiel zum MSCI World haben wir Prime Global, auch mit Solactive.
Ja.
Auch ein ganzes Stück günstiger.
Ja. Ja, 5 Basispunkte.
Genau, 5 Basispunkte, also 0,05%. Inhalt so gut wie identisch. Klar, leichte Abweichungen sind da, aber Inhalt so gut wie identisch. Und da ist dann Auswahl, die beim Investor liegt.
Wie geht ihr denn vor in Fällen von Indexanpassungen? Also ein Index ist ja nichts Statisches, sondern das ist ja ständig am sich ändern. Ne? Also Indexgewichte ändern sich je nach Aktiengewichten im Index. Auf- und Abstiege quasi in einen Index passieren ja auch regelmäßig, sagen wir mal so. Das kann aber ja auch immer wieder dazu führen, dass quasi dann zum Tag der Indexaufnahme natürlich dann die ganzen ETFs natürlich regelbasiert eigentlich ja diese Aktien kaufen müssen. Also da reden wir ja auch über Geschichten wie Tracking Error und Tracking Difference, die dann unter Umständen da abweichen kann. Also wie geht ihr da vor? Habt ihr da Strategien, wie ihr das versucht zu minimieren? Ne? Also wenn solche Indexanpassungen, die werden ja frühzeitig dann kommuniziert und dann gibt es einen Stichtag, wo ihr es umgesetzt haben müsst im Produkt. Erzähl mal, wie ihr da vorgeht.
Also genau das, was du eben sozusagen im Nebensatz sagtest, ist eigentlich das ganz, ganz Wichtige. Indexanbieter haben ganz standardisierte Prozesse. Also A, haben sie erstmal ein Regelwerk. Und aus dem Regelwerk lässt sich, wenn man die Daten hat, und das haben professionelle Marktteilnehmer, kann man sehr gut ableiten, wer wird denn ein Aufsteiger sein und wer wird denn ein Absteiger sein. Das heißt also, du kannst als professioneller Marktteilnehmer schon Wochen oder Monate im Voraus gute Schätzungen darüber abgeben, was denn diesem Index passieren wird. Und je dichter du an den Entscheidungszeitpunkt rankommst, desto größer wird deine Sicherheit in dieser Analyse. Dann gibt es irgendwann die Verkündung durch den Indexanbieter. Die ist ja auch öffentlich. Also da sagt dann die deutsche Börse Stocks zum Beispiel im DAX 40, kommt jetzt rein im Unternehmen A und es fällt raus Unternehmen B. Und dann dauert es meistens noch ungefähr eine Woche, bis es umgesetzt wird.
Ja.
Das heißt, du wirst feststellen, der gesamte Markt hat zwischen, er hat seine eigene Analyse als Professioneller gemacht, bis Ankündigung und dann Umsetzung, hat sich komplett darauf eingestellt, was denn an diesem Umsetzungsstichtag passieren wird. Das heißt also, Verwerfungen habe ich noch nie gesehen. Das heißt also, diese Idee, der gesamte ETF-Markt muss kaufen, weil er ja am Index hängt und das führt zu Marktverwerfungen, habe ich bislang noch nicht gesehen. Warum? Weil es eben diesen sehr sauberen Prozess des Dahinführens gibt. Deshalb, aus meiner Sicht sind ordentliche Indexanbieter, und in Klammer, mit denen arbeitet man natürlich nur zusammen, haben das so organisiert, dass es keinen Markteinfluss oder wenn nur einen ganz minimalen am Umsetzungszeitpunkt gibt. Theoretisch könnte man natürlich versuchen, als ETF-Anbieter zu optimieren, leicht ein bisschen vorher zu kaufen oder ein bisschen nachher zu kaufen. Aber man hat natürlich immer das Abweichungsrisiko. Und da muss man sich überlegen, wie geht man damit um? Das kann man im minimalen Stile vielleicht tun. Aber sobald es ein bisschen größer wird, ist es ein Risiko, was man einfach nicht tragen will und was der Investor von einem ja auch nicht haben möchte.
Vermutlich ist es dann auch nicht so ein Thema, wenn jetzt die 40. Position im DAX aufgenommen wird, weil es vom Gewicht auch relativ wenig ausmacht. Aber wir hatten, glaube ich, einen Fall vor ein paar Jahren, dass Tesla als absolutes Milliardenunternehmen dann in S&P aufgenommen wurde, weil dann das an Profitabilitätsrichtlinien geknüpft war. Da war dann quasi ein Wert, der sofort unter die Top-Werte im S&P gerutscht ist.
Aber nicht überraschend.
Nee, genau, nicht überraschend, wie du jetzt richtig gesagt hast. Das heißt, ihr als ETF-Anleger müsst euch dann keine Sorgen machen, dass es da irgendwie zu Verwerfungen am Markt kommt.
Und man muss auch sagen, der ETF oder der passive Fondsmarkt ist ja nicht der einzige, der was mit Indizes tut. Du hast auch Futures, du hast Indexoptionen. Das heißt also, auch da finden Anpassungen statt. Das heißt also, auch da sind solche Sachen eingepreist. Und was auch noch der Fall ist, wenn du wirklich große Sachen hast, also es gibt ja immer dieses Thema, was passiert mit China und wie steigt China wohin auf? Da siehst du dann auch, dass sowas dann in mehreren Schritten über teilweise ja auch sehr lange Zeiträume gestreckt wird, damit du sozusagen dann nicht Kapitalströme hast, die auf einen Zeitpunkt sehr große Ausmaße einnehmen.
Ja, macht ja auch absolut Sinn. Ne? Und wie du gesagt hast, ETF-Anbieter haben auch Research-Teams, professionelle Anleger und sind natürlich dann auch, können selber dann auch sich berechnen, okay, welche Anpassungen im Index sind jetzt gemäß der Regeln, die ja auch öffentlich sind, im Index dann zu erwarten. Kommen wir zum nächsten Thema, Replikationsmethoden. Da haben wir ja eigentlich grundsätzlich, es gibt noch so ein paar, sag ich mal, Zwischenformen, hybride Replikation, aber physisch und synthetisch. Wie entscheidet ihr, wann ihr die eine und wann ihr die andere wählt? Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen und auch die Vor- und Nachteile kurz beleuchten.
Also wir mögen beides, wir bieten beides an und dann ist es wirklich jedes Mal eine Einzelfallentscheidung, wo wir uns angucken, was sind die Vorteile von dem einen versus dem anderen. Und manchmal liegt es auch ganz nah beieinander. Wonach kann man sich entscheiden, wenn zum Beispiel ein schwieriger Marktzugang für das da ist, was man abbilden möchte, dann ist tendenziell die Swap-basierte, die synthetische Variante die bessere, weil der Swap-Provider anders absichern kann, als der Fonds es kann. Also der Swap-Provider, also der Kontrahent für den Swap, kann zum Beispiel Futures kaufen. Oder er kann Baskets anders handeln, als es der Fonds kann. Also er kann Näherungswerte sozusagen handeln. Das wäre jetzt das Erste. Und dann gibt es andere Arten, wie zum Beispiel jetzt gehebelt oder Short oder Rohstoffe. Da geht es nur über den Swap-basierten ETF, weil der physische ETF kann es gar nicht. Also das sind die einfachen Kriterien, würde ich sagen. Die nächsten Kriterien sind Steuerkriterien. Also was ist für den Anleger im Fonds die beste Steuersituation? Relativ bekannt jetzt mit USA zum Beispiel, wenn es ein sogenannter qualifizierter Index ist, nach einem Kriterienkatalog vom amerikanischen Finanzministerium, dann sind die Dividenden aus amerikanischen Aktien, die über den Swap zufließen, so gut wie steuerfrei. Ist zum Beispiel für den Investor ein klarer Pluspunkt, weil die Performance dadurch ja einfach besser sein wird. Das Dritte, was man sich auch noch angucken kann, ist, wenn es alles gleich ist, was macht man dann? Und dann muss man es genau sich angucken, ob es vielleicht irgendwie noch ein kleines Rädchen gibt, ob es dann Richtung physisch oder Richtung Swap geht. Vermutlich würde man dann wahrscheinlich Richtung physisch gehen, weil es für viele Anleger, die regulatorisch unterwegs sind, die zum Beispiel durchschauen müssen in den Fonds rein, einfacher ist, das dann abzubilden.
Da reden wir dann von institutionellen Anlegern vor allen Dingen. Genau. Jetzt hast du Swap-Partner schon erwähnt. Ihr arbeitet da sicherlich mit vielen verschiedenen Swap-Partnern zusammen, logischerweise, sowie mit Index-Anbietern. Gibt es da Experten für verschiedene Asset-Klassen, bessere und schlechtere für Asset-Klassen? Und wie trefft ihr da die Entscheidung?
Na, wie wir die Entscheidung treffen, ist super simpel am Preis. Also was haben wir? Wir haben ein vorgefertigtes, definiertes, geprüftes Set an Swap-Kontrahenten, die sozusagen angefragt werden. Das sind die, wo unsere Risikoabteilung regelmäßig drauf schaut, die sozusagen einmal komplett durchleuchtet sind und mit denen wir im allermeisten Regelfall natürlich auch schon zusammenarbeiten. Das sind dann wahrscheinlich immer so zwischen 5 und 7 Kontrahenten im Normalfall, kriegen einfach die Anfrage, für das und das Volumen auf den und den Index schreiben wir jetzt den Swap aus. Und dann gucken wir einfach, wo ist der beste Preis? Mhm. Weil der beste Preis für den Swap bedeutet die beste Wertentwicklung für den Fonds und den Investor. Wie kommt jetzt aber der beste Preis zustande? Da haben wir nur, wie soll ich sagen, gewissen Einblick. Weil wir kriegen einfach einen Preis. Wie der Preis sich zusammensetzt, haben wir ein vernünftiges Verständnis, aber wir kennen jetzt nicht jeden einzelnen Faktor. Und es hängt hauptsächlich damit zusammen, wie ist die Bilanz des Swap-Kontrahenten, und die Swap-Kontrahenten sind im Regelfall Banken, Investmentbanken, gerade positioniert. Also Beispiel, du hast als Handelstisch, der den Swap jetzt sozusagen berechnet, eine große gegenläufige Position zu dem, was wir gerade anfragen. Ein Traum für den Handelstisch, weil diese zwei Positionen netten sich und lösen sich sozusagen für diesen Handelstisch auf. Wäre zum Beispiel ein Grund, warum wir einen sehr guten Preis kriegen. Andere Gründe können zum Beispiel sein, dass gewisse Banken Handelsbücher haben, strukturelle Situationen, dass sie die zum Beispiel in irgendwelchen geografischen Lokationen haben, wo sie besonders vorteilhafte Wertentwicklung haben. Also im Sinne von Quellensteuer zum Beispiel auf Dividenden oder auf Coupons. Und das geben sie dann auch einem weiter in Form von einem besseren Swap-Preis. Ja. Aber für uns im Endeffekt ist es der Swap-Preis von den vorher ja in dieser Auswahl sowieso schon befindlichen Kontrahenten für den Swap.
Kommen wir jetzt noch zu einem Thema, was, glaube ich, emotional diskutiert wurde. Und ich hab's mitbekommen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es umgesetzt wurde, das ist schon ein bisschen länger her, aber ihr habt die ausschüttenden ETFs auf jährliche Ausschüttung umgestellt, Großteil dieser ETFs zumindest. Warum kam es zu der Entscheidung? Und genau, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, weil normalerweise kennt man das ja so, vierteljährliche Ausschüttung oder eine halbjährliche Ausschüttung bei ETFs, und ihr habt dann größtenteils einfach auf jährlich gestellt.
Also ich muss dir leicht widersprechen, also wir haben einige umgestellt von halbjährlich auf jährlich, aber die überwiegende Mehrzahl war vorher schon jährlich.
Okay.
Also wir hatten ein paar Luxor-Produkte, die halbjährlich gezahlt haben. Alle Comstage-Produkte und alle Amundi-Produkte waren sowieso schon immer auf jährlich. Wie macht man Ausschüttungen? Also es gibt zwei Arten, wie man Ausschüttungen machen kann. Also einmal kann man es machen über, man kriegt die buchhalterischen Daten der Einkünfte des Fonds und das schüttet man dann aus. Was man bei einem synthetischen, beim Swap-basierten ETF machen muss, da gibt es eben aus dem technischen Trägerportfolio keine Einkünfte. Da muss man errechnen, was sind denn sozusagen die Einkünfte, die eigentlich über den Index entstanden sind, und muss die dann ausschütten. Das heißt, der Prozess ist jetzt kein Prozess, den man mit einfach mal auf den Knopf drücken und morgen passiert stattfindet, sondern es ist schon ein aufwendiger Prozess. Dazu muss man wissen, dass auch Dividenden nicht übers ganze Jahr gleich verteilt einfließen. Also wenn du auf die Idee kommen würdest und sagen wolltest, ich möchte jeden Monat Dividenden ausschütten, dann wäre das sozusagen eine sehr ungleiche Verteilung übers Jahr. Weil du weißt es vielleicht von deutschen, europäischen Aktien, da ist es am einfachsten zu erklären. Klar. Da ist so die Hauptdividendensaison Anfang des Jahres, irgendwas so zwischen Februar und Mai oder Juni oder sowas. Ja. Und dann hast du gegebenenfalls Monate irgendwie später im Jahr, wo du überhaupt keine Einkünfte hast, wo du eigentlich gar nichts ausschütten würdest. Dieses Ausschüttungsthema ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges für den Investor, weil er eben Zuflüsse kriegt. Aber gleichzeitig ist es auch aus meiner Sicht, es ist jetzt meine persönliche Sicht, da mögen Investoren mit mir auch jetzt nicht übereinstimmen, aber teilweise auch ein bisschen überbewertet, weil wir können natürlich niemals sicherstellen, dass unsere Ausschüttung das tut, was der Investor erwartet. Also wenn der Investor damit jetzt blöd, er ist eine Stiftung als Beispiel, will damit sein Tierheim finanzieren, dann werden wir natürlich es nie hinkriegen, dass wir zu den richtigen Zeitpunkten genau so viel ausschütten, wie der Investor für den Stiftungszweck benötigt. Das zu timen ist kaum möglich. Im Moment, hast du aber recht, sind wir bei jährlich angekommen. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass wir das nochmal für einzelne ETFs ändern werden. Aber so weit sind wir im Moment nicht. Aber ausgeschlossen ist es nicht.
Das passt zu einer Community-Frage. Wird es in Zukunft auch MSCI World oder Acqui-Produkte mit monatlicher Ausschüttung geben?
Wie du siehst, monatlich würde ich sagen, macht keinen Sinn. Ja. Vierteljährlich würde ich sagen, kann man drüber nachdenken, aber monatlich macht keinen Sinn.
Vielleicht nochmal kurz zu dem Ausschüttungsthema an sich, weil ich glaube, das hat nicht jeder so auf dem Schirm, wie das dann konkret abläuft. Also wir reden ja nicht davon, dass der Fonds die Ausschüttungen sammelt, so, und also die Dividenden, die er erhält. Ihr habt ja nicht die Dividenden, die ihr über das ganze Jahr dann sammelt und dann im Dezember oder einmal im Jahr ausschüttet, dann halt in der Kasse liegen. Sondern
wenn wir das hätten, hätten wir ein Problem,
genau,
weil dann wäre der Fonds nämlich nicht voll investiert. Stell dir mal vor, du hast einen Dividendenindex, der, also mit hohen Dividendenaktien, der, was weiß ich, eine Dividendenrendite von 6% hat, dann hätten wir kurz vor der Ausschüttung 6% in der Kasse liegen, wie wir es nennen. Das heißt, der Fonds wäre nur mit 93%, 94% investiert. Da wird sich jeder wundern, warum läuft er nach oben hin nicht so mit, wie ich es erwarte, und wenn es runtergeht, warum fällt er nicht so, wie ich es befürchte. Deswegen, nein, also die Dividenden, wenn sie dann kommen oder sämtliche Erträge, also auch bei Anleihen zum Beispiel Coupons, werden sofort reinvestiert, dass der Fonds immer eine nahezu 100%ige Investitionsquote hat. Und an dem Auszahlungstag, am Ex-Tag, verkauft der Fonds dann im Gegenwert der Ausschüttung Inventar, um sozusagen Cash zu produzieren, was dann an die Investoren ausgeschüttet werden kann.
Werden da Aktien im gleichen Maße, also quasi über das ganze Portfolio verkauft?
Ja, oder sonst hättest du eine Ungleichgewichtung.
Sonst hättest du eine Ungleichgewichtung.
Genau, genau.
Was so quasi dann Thesaurierung angeht, dann unterscheiden sich technisch ausschüttende und thesaurierende ETFs an der Stelle eigentlich gar nicht so wirklich, bis auf diesen einen Ex-Tag, wo dann quasi Ausschüttungen generiert werden durch den Verkauf.
Von Inventar. Genau, richtig. Aber zwischen diesen zwischen den Zeitpunkten der Ausschüttung thesauriert er.
Ja. Genau. Gut. Eine weitere Frage, die wir noch bekommen haben, war, ob quasi, wir haben ja schon drüber geredet, bei steigendem Fondsvolumen, ne, ob dann Aktien direkt nachgekauft werden oder ob das dann erst zu einem Rebalancing-Tag von ETFs passiert.
Also sobald wir einen Zufluss haben, müssen wir investieren, weil ansonsten wären wir nicht voll investiert und das würde Abweichung zum Index bedeuten.
Dann habe ich noch zwei Fragen bezüglich der Verwahrung von Aktien, ne? Also ihr haltet einen großen Aktienkorb im Fondsvolumen. Ihr braucht ja quasi auch eine Depotbank. Wo verwahrt ihr die Aktien? Genau.
Genau. Also wir sind, also es gibt in einem Fonds gibt es mehrere Parteien.
Ja.
Wir sind die Fondsgesellschaft Amundi. Ja. Und dann gibt es den Fondsadministrator. Der Fondsadministrator ist derjenige, der täglich den NAV berechnet und der die Buchungen im Fonds tätigt. Also der Buchhalter, könnte man sagen.
Ja.
Und dann gibt es noch die sogenannte Verwahrstelle. Und das ist genau das, wonach du gefragt hast. Die Verwahrstelle ist die Funktion, die das Inventar verwahrt. Und wenn du jetzt nicht deutsches Inventar hast, das würdest du bei einer Clearstream verwahren, als deutschen Zentralverwahrer, sondern exotisches, dann musst du auch lokale Verwahrstellen sozusagen beauftragen. Und da gibt es dann häufig so Verwahrketten. Du hast deine Position bei einem Verwahrer und der hat dann wiederum einen Unterverwahrer in einem lokalen Land. Gerade wenn du dabei bist, über exotische Länder zu reden, nehmen wir jetzt mal Indien zum Beispiel, dann ist es ganz schön bürokratisch aufwendig, dort Verwahrkonten für den Fonds aufzumachen, weil einfach nicht alle Länder die gleichen Standards dabei haben. Also da müssen wir dann sehr viel Papier über unseren Zentralverwahrer an die lokale Verwahrstelle, jetzt mal Beispiel Indien, schicken. Mhm. Und das muss dann durch Notar laufen. Dann muss noch eine Apostille drauf und dann muss es per Kurier nach Mumbai. Das sind Kosten, die natürlich auch auftauchen. Und es macht auch bei ETFs, die du physisch auflegst, die sehr breit global unterwegs sind, macht das natürlich auch eine gewisse Komplexität, weil du das natürlich, Indien ist jetzt ein relativ schwerer Fall, aber du musst es trotzdem natürlich für andere Länder auch tun, auch wenn es da vielleicht jetzt ein bisschen einfacher oder erheblich einfacher geht.
In so Fällen sind dann Swap-ETFs dann durchaus eine Lösung, um das zu umgehen.
Das ist zum Beispiel einer der Gründe, weshalb man sich überlegen würde, für solche Märkte dann vielleicht einen Swap zu nehmen, weil da eben dieses Verwahrstellenthema schon durch den Kontrahenten des Swaps, die Investmentbank, geregelt ist. Der hat es dann sowieso schon. Und bei dem wäre dann der Swap sozusagen nur eine Erhöhung seiner vorhandenen, jetzt beim Beispiel Indien-Position.
Abschließend vielleicht noch eine Frage, die wir, glaube ich, nie so wirklich auf dem Schirm hatten, bis es dann irgendwann schlagend wurde, 2022, Anfang des Jahres, als Russland dann in der Ukraine einmarschiert ist. Da waren auch ETF-Anbieter irgendwann davon betroffen, zumindest solche, die russische Aktien in Indizes dann auch oder über Indizes abgebildet haben. Denn die Assets wurden eingefroren.
Das war die ganze Fondsbranche, würde ich sagen, betroffen. Genauso wie Leute, die Einzelaktien gehalten haben.
Genau, richtig. Vielleicht kannst du da trotzdem nochmal uns mitnehmen, wie geht man mit so Situationen um? Kann man sich davor überhaupt schützen in gewisser Form? Geht das dann über, sagt man, okay, wir machen solche politisch schwierigen Märkte dann vermehrt über Swaps? Oder wie seid ihr dann damit umgegangen?
Also vorbereiten kannst du dich nicht wirklich. Das kommt dann irgendwann und dann kommt ja nicht nur dieses, die Bestände sind gesperrt und nicht mehr gehandelt, sondern dann kommt auch noch die Sanktionsseite dazu. Und das ist dann einfach eine äußerst komplexe Gemengelage. Im Fall von Russland gab es Sanktionen von der EU, es gab Sanktionen aus den USA. Ich glaube, das waren so die zwei Hauptsanktionsebenen, die es da gab. Und dann gab es natürlich noch das Thema, dass natürlich auch viele russische Aktien, die in Westeuropa gehandelt wurden, keine sogenannten Onshore-Moskau-Aktien waren, sondern sogenannte ADR-GDRs. Das sind Hinterlegungsscheine. Ja. Was man sich so vorstellen kann, man begibt in London hauptsächlich eine Spiegelaktie und dafür hat dieser ADR-GDR-Aussteller einen Spiegelbestand in Moskau gehabt. Das heißt also, schon nach der Invasion auf der Krim war es nach Sanktionen überhaupt nicht mehr möglich, als EU-Investor überhaupt direkt in Russland zu investieren, sondern es ging alles über die ADR-GDRs. Und dann gab es so Gegenmaßnahmen von Russland, dass diese Spiegelbestände dann auch konfisziert wurden. Also du merkst, es ist eine sehr komplexe Gemengelage, aber im Endergebnis natürlich ein Riesendrama. Also nicht nur der Krieg, der natürlich zuallererst, aber natürlich als zweites sozusagen, was dann für die Investoren unterwegs war. Insbesondere, wenn es dann irgendwelche Produkte waren, wo hohe Russlandbestände drin waren.
Es war halt eine Situation, glaube ich, die hatten viele Investoren oder generell die ganze Branche so auch noch nicht so wirklich miterlebt, weil es ja jetzt nichts Alltägliches ist, dass sowas in der Region, ich meine, Russland war in den Indizes natürlich kein Riesenschwergewicht, aber ist dann schon ein relativ großer Player gewesen und auch relevant dann vertreten in Emerging Markets Indizes beispielsweise.
Ja, das sind systemische Risiken, würde ich sagen, die einen in 10 Jahren auf verschiedenen Flanken auch von heute aus gesehen irgendwo mal ereilen können, wo wir uns beide natürlich jetzt den Kopf drüber zerbrechen könnten, welches Land könnte es sein, aber wir werden natürlich keine Lösung zu keinem finden. Ergebnis kommen.
Genau. Nee, absolut. Aber die Thematik wollte ich mal ansprechen, weil wenn ich dich schon mal hier habe, dann frage ich dich danach auch. Arne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.